Matthäus 27, ab Vers 57 heute Morgen. Ein Mann ist nach Israel gereist mit seiner Familie, also der ganzen Großfamilie, mit den Großeltern, um da die Stätten zu besuchen, wo Jesus gewirkt hat. Und auf dieser Reise ist die Schwiegermutter verstorben. Und sie sind beim Bestatter in Tel Aviv und der Bestattungsangestellte gibt ihnen da die verschiedenen Optionen und sagt, ja, wir können sie überführen für eine Beerdigung in Deutschland, das kostet 10.000 Euro. Oder wir können die Schwiegermutter auch hier beerdigen in Tel Aviv, das wird dann 500 Euro kosten. Und der Mann zögert keinen Augenblick und sagt, sie wird nach Deutschland überführt. Und der Bestatter fragt, sind Sie sich sicher? Ich meine, das kostet ein Heidengeld. Wir würden auch hier eine würdige Beerdigung abhalten. Und daraufhin sagt der Mann, hören Sie, vor 2000 Jahren wurde hier ein Mann beerdigt und er ist wieder auferstanden und das Risiko will ich nicht eingehen. Und weil Jesus auferstanden ist vor 2000 Jahren, sind wir heute hier. Gibt es die Gemeinde, die Kirche Jesu. Und an dieser Auferstehung Jesu hängt auch seine Glaubwürdigkeit. Jesus hat gesagt, ich werde euch ein Zeichen geben, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Der von Gott gesandte Messias, der verheißene Retter und Herrscher, der Sohn Gottes, ich gebe euch ein Zeichen. Und das ist, ich werde auferstehen. Nach 3 Tagen, ich werde begraben. Nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und diese Auferstehung Jesu unterscheidet ihn von allen Philosophen, von allen Religionsgründern dieser Welt. Jesus ist anders. Im Matthäus-Evangelium hat er es 5-mal angekündigt, seinen Jüngern. Das erste Mal, glaube ich, nachdem Petrus Jesus als den Messias bekannt hat. Also gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da hat Jesus dann begonnen, seine Jünger vorzubereiten auf seine Mission. Die hatten dann nämlich eine ganz andere Vorstellung von dem, was der Messias tun sollte. Und da heißt es in Matthäus 16, Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen, vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und das letzte Mal hat Jesus am Abend vor seinem Leiden zu seinen Jüngern gesprochen, in Kapitel 26. Er hat gesagt, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch hingehen nach Galiläa. Weil ich vor euch hingehe nach Galiläa. Also Jesus hat es angekündigt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er schlicht und einfach ein Lügner gewesen. Und dann wäre es nicht wert, dass wir für ihn leben und dass wir unser Leben für ihn hingeben. Im 1. Korinther 15 schreibt der Paulus uns, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos auch unser Glaube. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube für die Katz. Dann gibt es keine Erlösung, keine Befreiung von unserer Schuld, die uns von Gott trennt und damit auch keine Beziehung zu Gott. Dann ist Jesus nicht der Weg und die Wahrheit und das Leben, durch den niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Also die Auferstehung Jesu ist zentral für unseren Glauben. Mit der Auferstehung Jesu steht unser Glaube oder fällt unser Glaube? Und ich würde auch sagen, wenn du nicht an die Auferstehung Jesu glaubst, dann bist du kein Christ. In unserem Abschnitt lernen wir davon und der ist wichtig für uns. Die 4 Evangelien berichten uns, was passiert ist. Auch Paulus bezieht sich auf die Auferstehung. Und damit ist die Auferstehung Jesu eigentlich eines der am besten bezeugten Ereignisse der antiken Geschichte. Und wir glauben natürlich, dass diese Berichte hier von Gott inspiriert sind, dass sie die Wahrheit sind, dass sie uns die Wahrheit überliefern. Aber auch unabhängig davon sollten Skeptiker sie zumindest als sehr gut überlieferte historische Dokumente stehen lassen. Okay, die sind von Nachfolgern Jesu geschrieben worden, aber genauso ist die griechische Geschichte und die römische Geschichte von Geschichtsschreibern, also von Römern und von Griechen, die da am Hof des Kaisers von mir aus die Geschichte geschrieben haben, aufgeschrieben worden. Also nur weil Nachfolger Jesu das aufgeschrieben haben, macht es nicht per se unglaubwürdig, sonst könnten wir eigentlich an gar keine Geschichte glauben, die uns irgendwie überliefert ist. Und das wäre natürlich absurd. Ich würde sogar sagen, sie sind bessere Zeugen, weil sie ganz nah dran waren an dem, was geschehen ist. Und zusätzlich gibt es auch außerbiblische Quellen, die die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus bezeugen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus, der hat so um 93, 94 nach Christus in seinen jüdischen Altertümern geschrieben: Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Und dann gibt es einen Bericht des römischen Geschichtsschreibers Tacitus um 115 nach Christus in seinen römischen Annalen über den Brand Roms, das war so 95 nach Christus und 65 nach Christus, will ich sagen, danke, wie Kaiser Nero versucht hat, das den Christen in die Schuhe zu schieben. Und er schreibt dort, sie sind eine Sorte Menschen, verabscheut wegen ihrer Laster, also die feiern Abendmahl und so, die essen hier den Leib Christi und ganz seltsame Dinge so. Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius von Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. So der römische Geschichtsschreiber. Und Tacitus hatte Zugang zum staatlichen römischen Archiv in Rom. Wahrscheinlich sogar konnte er den Bericht von Pontius Pilatus einsehen, den dieser geschrieben hat. Der Märtyrer Justin, der hat so 100 bis 165 nach Christus gelebt, der schreibt über die Ereignisse um die Hinrichtung Jesu. Und er schreibt da, dass das so geschehen ist, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen. Also, diese römischen Geschichtsschreiber, die bezeugen den Tod Jesu unter Pontius Pilatus. Das war offiziell festgehalten in den Gerichtsakten. Und sie bezeugen auch die Entstehung der Gemeinde Jesu kurz danach. Und außerdem bezeugen römische Geschichtsschreiber auch die Existenz der Gemeinde, also von Christen in Rom schon sehr früh, so um 49 nach Christus, in etwa wie ja auch der Apostel Paulus das bezeugt und Lukas es uns bezeugt in der Apostelgeschichte. Der Apostel Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also Jesus ist nicht irgendeine Fabelfigur, die irgendwelche Menschen sich ausgedacht haben. Jesus ist ohne Zweifel eine historische, geschichtliche Person. Dazu brauche ich gar nicht die Bibel. Das ist eigentlich ein Faktum, das heute eigentlich kein seriöser Wissenschaftler mehr bezweifelt. Und Petrus sagt, ich kannte ihn persönlich. Wir waren Augenzeugen. Sein Tod am Kreuz war ganz amtlich von den römischen Autoritäten festgehalten und seine Auferstehung 3 Tage danach, das haben seit jeher seine Anhänger bezeugt. Und das wiederum bezeugen außerbiblische Quellen, römische Geschichtsschreiber zum Beispiel. Also das erste Faktum ist, Jesus wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Da gibt es gar keinen Zweifel, niemand bestreitet es. Jesus war tot. Der römische Soldat hat ihm den Speer durchs Herz gestochen. Der Apostel Johannes berichtet uns das und der stand unter dem Kreuz. In Johannes 19, Vers 33 berichtet uns davon, wie die römischen Soldaten die Beine der am Kreuz hängenden Verbrecher gebrochen haben, damit die schneller sterben, so dass die Juden ihren jüdischen Sabbat feiern können, ohne da einen Anstoß zu haben. Und niemand hat eine römische Kreuzigung überlebt, übrigens, das haben die Römer schon sichergestellt. Und wir lesen da, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, das heißt sein Herz, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Das zeigt, dass seine Lungen schon kollabiert waren. Und dann sagt Johannes, und der es gesehen hat, der hat es bezeugt. Und im Vers 56 haben wir weitere Augenzeugen gesehen. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Und wir lesen jetzt im Vers 57 weiter heute, was mit dem Leib Jesu geschah. Vers 57, und als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Markus und Lukas berichten uns, dass dieser Josef von Arimathea ein Ratsherr war, das heißt, er war Mitglied des Hohen Rates der Juden. Er hat nicht zugestimmt zur Verurteilung Jesu. Und Johannes berichtet uns auch, er war ein geheimer Jünger aus Furcht vor den Juden. Also er war so ein Undercover-Christ, würden wir heute sagen. Er hat sich nicht getraut, öffentlich zu Jesus zu stehen, aus Menschenfurcht. Der Preis schien ihm zu hoch zu sein, seine Position zu verlieren, sein Ansehen zu verlieren. Ist euch vielleicht auch schon mal so gegangen. Aber als er dann sah, was Jesus für ihn auf sich genommen hat und wie Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, da konnte er nicht länger so ein stilles Undercover-Christ sein, leben. Jesus hat sich nicht geschämt, für uns einen beschämenden Verbrechertod zu sterben. Deswegen wollen wir uns auch nicht schämen, für ihn zu leben. Amen. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so, Josef wollte ihm zumindest ein würdiges Begräbnis ermöglichen. Die Römer hätten Jesus hängen lassen am Kreuz oder ihn vielleicht auf die Müllhalde geschmissen. Und das wollte Josef nicht. Und er hat da eigentlich sehr viel aufs Spiel gesetzt, eigentlich alles aufs Spiel gesetzt. Seine ganze Karriere im Hohen Rat wäre wohl vorbei gewesen, sein Ansehen, sein Leben. Zumindest hätte er sich verunreinigt für das Passafest. Aber er war jetzt bereit, alles zu verlieren, weil Jesus, sein Herr, alles für ihn gegeben hat. Und so lesen wir hier, dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und das war nicht ungewöhnlich, dass der Leib eines Hingerichteten den Angehörigen oder Nahestehenden übergeben wurde. Das war gar nichts Außergewöhnliches. Und Markus berichtet uns aber, dass Pilatus es nicht getan hat, nachdem er sich nicht vergewissert hat bei dem Hauptmann, der die Aufsicht hatte über die Kreuzigung, dass Jesus wirklich tot war. Also die Römer haben sichergestellt, dass er wirklich tot war. Vers 59, da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Also wahrscheinlich nicht er persönlich, aber er hat es machen lassen als ehrwürdiger Ratsherr. Also er wurde in das Grab eines Reichen gelegt, so wie Jesaja in Jesaja 53, das schon hunderte Jahre zuvor prophezeit hat. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von dem Gartengrab in Jerusalem, was wahrscheinlich nicht das Grab war, wo Jesus wirklich drin lag, aber so ähnlich hat es wohl ausgesehen. Machst du mir mal bitte das erste Bild rein? Okay, dann schließt alle mal die Augen und stellt euch das Gartengrab von letzten Mal vor, also so ein Grab in Felsen gehauen. Und was jetzt neu ist, ihr habt das letztes Mal gesehen, wenn ihr reingeht in diese Grabshöhle, gibt es so einen kleinen Vorraum. Oh, hier ist es schon, ja, genau. Und wenn ihr reingeht, das nächste Bild, da stellt ihr euch jetzt vor, ist so ein Vorraum und wenn ihr euch dann nach rechts wendet, sind so zwei Grabstellen, also für zwei Personen wurde dieses Grab ausgehauen. Und geht gerade nochmal zurück zum letzten Bild. Also ihr habt auf diesem letzten Bild, was wir gerade gesehen haben, gesehen, dass vor dem Grab so eine Rinne war, könnte man sagen, eine Führung eigentlich, wo der Stein, der diese Grabhöhle verschlossen hat, dann vor den Eingang gerollt wurde. Ist immer wieder spannend. Überraschung. Aber da unten seht ihr genau diese Führung, das ist jetzt das Grab, der Vorraum und das nächste Bild, der Blick nach rechts, genau, also da links und rechts waren so zwei, wie soll man sagen, Plätze, wo sie dann die Verstorbenen hingelegt haben und dann habe ich wieder den Blick hinaus auf diese Führungsschiene, Führungsgraben, den sie da vor dem Grab hatten, da wurde dann der Stein davor gerollt, da gibt es noch ein anderes Bild, wie das so ungefähr ausgesehen haben könnte. Genauso ähnlich hat es dann ausgesehen. So ein Stein konnte mal gut so 1-2 Tonnen wiegen. Also wenn das Grab verschlossen war, war es verschlossen. Und der Sabbat begann ja am Abend mit dem Sonnenuntergang und so hat Josef so das Nötigste schnell getan. Und da lesen wir im Vers 61 auch wieder: Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Auch da wieder die Frauen, die Augenzeugen. In Lukas 23 lesen wir, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurden. Und diese Frauen, das waren Menschen, die Jesus sehr gut kannten, die jahrelang mit ihm unterwegs waren, also die haben ganz sicher nicht verwechselt Jesus mit irgendeinem falschen anderen Mann, der da in das Grab gelegt wurde. Das ist irgendwie so eine absurde Behauptung, die manche aufstellen. Seine Jünger haben Jesus begraben, nicht irgendein anonymes Beerdigungsinstitut, also da ist sicher keine Verwechslung passiert. Und dann lesen wir da weiter in Lukas 23, als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben, um Jesus dann nach dem Sabbat damit einzubalsamieren, wie es bei den Juden üblich war. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Und jetzt lesen wir im Vers 62 weiter. Am nächsten Tag aber, der auf dem Rüsttag folgte, das ist der Tag vor dem Sabbat, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus. Also die haben keine Sabbatruhe gehalten. Interessant, die Leiter Israels, und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Also die haben sich besser erinnert als die Jünger. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt die Wache haben, geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Also die Juden und Römer haben hier mitgeholfen, sicherzustellen, dass Jesus wirklich nur durch Auferstehung aus dem Grab kommen konnte, dass niemand den Leib Jesu stehlen konnte. Sie haben diesen Stein, der vor dem Grab gewälzt war, versiegelt, das heißt irgendwie ein Seil davor befestigt, das dann mit Wachs, wo römische Siegel eingedrückt wurde, dann versiegelt wurde, und das hat bedeutet, wer dieses Siegel bricht, der bekommt es mit der ganzen Staatsmacht Roms zu tun, und die haben nicht lang rumgefackelt und sie haben eine Wache davor aufgestellt, die sicher in ihrer Stärke entsprechend war, dass die Jünger Jesu abwehren hätten können. Das war der Zweck, warum sie sie aufgestellt haben, und das waren hochtrainierte römische Soldaten, die hätten hier bis zu ihrem Tod dieses Grab verteidigt, dass hier niemand reinkommt. Kapitel 28, Vers 1. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des 1. Tages der Woche, also Sonntagmorgen, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Also wir haben hier wieder die 2 Frauen, und die sind sicher nicht zum falschen Grab gelaufen. Das ist auch so eine Theorie, die manche, die es nicht glauben wollen, verbreiten. Hey, wenn du deinen Liebsten beerdigst und nach 2 Tagen wieder zum Friedhof gehst, gehst du nicht zum falschen Grab. Okay? Hast du sicher gemerkt, wo? Außerdem war das Grab, was versiegelt war mit den Wachen und so weiter. Also, das ist nicht wirklich glaubwürdig. Vers 2, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Muss wohl einer der Soldaten berichtet haben. Und das waren hartgesottene römische Soldaten. Die haben gezittert und gebebt. Warum hatten der Engel den Stein weggewälzt übrigens? Dass Jesus raus kann? Nee, Jesus war gar nicht mehr drin. Der war schon auferstanden. Wir wissen, Jesus konnte durch Wände gehen, also für ihn war es nicht. Er muss sich auch nicht von den Leinentüchern befreien. Johannes berichtet uns, dass diese Tücher, in die er eingewickelt war, noch immer so da lagen, also so wie in der Kokon, aber der Inhalt war weg. Jesus ist nicht einfach wieder lebendig geworden, wie Lazarus zum Beispiel. Jesus ist auferweckt worden, auferstanden zu einem neuen, zu einem verherrlichten Leben, in eine ganz neue, ewige Dimension. Also Jesus war schon auferstanden. Der Engel hat den Stein nicht weggewälzt, dass Jesus raus kann, sondern dass die Frauen rein können und bezeugen können, dass das Grab leer ist. Und Matthäus berichtet uns hier nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was an diesem Sonntagmorgen passiert ist, nämlich genau das, was mit den Frauen passiert ist. Die Frauen waren Zeugen des Leeren, vorher Zeugen der Grablegung, der Kreuzigung und der Grablegung, und dieselben Frauen waren auch Zeugen des leeren Grabes. Das ist so diese Klammer, die der Matthäus hier verfolgt. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, wenn wir jetzt in Vers 5 weiterlesen, ist es wohl später passiert, die Frauen, die kamen zum leeren Grab, und da begegnen sie dem Engel wieder, und der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Also arrangiert ein Treffen zwischen Jesus und Jüngern in Galiläa. Da sind ihm ja besonders viele Menschen nachgefolgt. Da hat er lange gewirkt und war wohl ein Treffen von mehr als nur den 11 Jüngern, weil denen ist ja schon in Jerusalem begegnet. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es, seinen Jüngern zu verkündigen. Also die Frauen haben die Auferstehung geglaubt, obwohl sie dem Auferstandenen noch nicht begegnet waren. Und das Resultat? Große Freude. Die konnten gar nicht erwarten, es weiterzuerzählen. Böse Zungen behaupten, deswegen ist er den Frauen zuerst erschienen. Wir glauben das natürlich nicht, gell? Das Resultat war große Freude. Und was für ein Kontrast ist es zu Zacharias zum Beispiel, dem Vater von Johannes dem Täufer, der dem Engel nicht geglaubt hat, und als Resultat war er stumm. Hier, die Frauen haben geglaubt und sie waren voller Freude und sie konnten gar nicht warten, es weiter zu erzählen. Also die Frauen hier sind überhaupt vorbildlich. Die Apostel, die Männer, die waren viel träger zu glauben und viel skeptischer, bis zum Thomas, der gesagt hat, wenn ich meine Hände nicht oder meine Finger nicht in seine Male lege, dann werde ich keinesfalls glauben. Wenn ich es nicht sehen kann und berühren kann, dann werde ich nicht glauben, so war der Thomas drauf. In Vers 9 begegnet Jesus jetzt den Gläubigen, und ich finde, das ist auch interessant. Leute sagen, oh, wenn ich Jesus nur irgendwie sehen könnte oder spüren könnte oder hören könnte oder ihn erleben könnte, dann würde ich an ihn glauben. Es funktioniert genau umgekehrt. Glaube, vertrau ihm, vertrau seinem Wort, und dann wirst du ihm begegnen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt, Shalom. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Also Jesus hatte einen Auferstehungsleib, er hatte Füße, die haben nicht hier ins Leere gegriffen, irgendwie so eine Projektion oder so, zombie-mäßig. Er hatte einen echten Auferstehungsleib. Und sie warfen sich vor ihm nieder, also Ehrerbietung, Anbetung. Und da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus das immer wieder sagt? Fürchtet euch nicht. Das ist ein gutes Wort. gerade für unsere Corona-Zeit, gell? Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, schon gar nicht vor Jesus oder vor Gott. Er liebt euch. Er hat gute Pläne für euch. Habt keine Angst, keine Scheu, euch auf ihn einzulassen. Fürchtet euch nicht, sagt der Herr. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Also wieder der Auftrag, nach Galiläa zu gehen, vom Chef persönlich. Jetzt. Warum ist Jesus den Frauen begegnet? Warum nicht gleich den Aposteln? Ja, wir wissen es, wird uns nicht gesagt, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, die einfache Antwort ist schlicht und einfach, die Frauen waren da, die Apostel waren nicht da. Die Frauen haben gesagt, lasst uns hingehen, um Jesus zu salben. Die Apostel saßen daheim. Aber die haben was versäumt. Eine wunderbare Begegnung mit Jesus. Die Frauen waren voll Freude, die Apostel waren voll Angst und deprimiert. Ich wende auch das mal praktisch auf unsere Zeit an. Geschwister bleiben daheim hocken. Oh, ich habe keinen Bock, in Gottesdienst zu gehen. Jesus zu salben mit Lobpreis, Anbetung, auf ihn zu hören, Gemeinschaft und überhaupt Corona und so weiter. Und ich brauche es nicht, ich habe keine Zeit dazu, ich bin zu bequem. Und das Evangelisieren, das überlasse ich auch lieber anderen und anderen Menschen zu dienen und mit anderen zu beten. Ich bleibe lieber auf meiner Couch sitzen und ziehe mir einen Film rein oder so. Und ja, verpasst die Begegnung mit dem Auferstandenen. Diese Freude, die Erfrischung, den Segen. Und dann wundern sie sich, dass sie daheim hocken und lau sind und sauer und leer und müde. Es gibt so viel, was wir von den Frauen hier lernen können. Sie gingen und Jesus ist ihnen begegnet. Vers 11, und während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren, und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Es ist kein Wunder, dass sie viel Geld dafür bekommen haben, denn durch dieses Bekenntnis haben die Soldaten eigentlich hier ihr eigenes Todesurteil gesprochen. Deswegen sind sie wohl auch zuerst zu den hohen Priestern gerannt und nicht zum Statthalter, weil die haben echt Hilfe gebraucht. Also ein Soldat, der eingepennt ist während seiner Wache, das war keine heile Entscheidung, sage ich mal. Denen ging es selber an den Kragen. Deswegen ist da auch keiner eingepennt und schon gar nicht alle auf einmal. Ich meine, wie wahrscheinlich ist diese Geschichte? Also erstens mal ist es widersprüchlich, denn wenn sie gebannt haben, woher wissen sie, dass die Jünger Jesus gestohlen haben? Und zweitens, wie wahrscheinlich ist es, dass die ganze Wachmannschaft gebannt hat auf einmal? Und sie haben so gut geschlafen, die haben nicht mal gemerkt, wie die Jünger gekommen sind, diesen tonnenschweren Stein weggerollt haben und über sie hinweggestiegen sind und... Also nicht sehr wahrscheinlich, oder dass die Jünger diese römischen Soldaten überwältigt haben, ohne irgendwelche Spuren von einem Kampf, ohne Tote, ohne Verletzte. Und überhaupt, ich meine, wenn die Jünger den Leib Jesu hätten klauen wollen, dann hätten sie ihn gar nicht begraben. Wozu? Dann hätten sie ihn gleich weggeschafft, oder? Wäre viel einfacher gewesen, als hier die Römer zu bekämpfen und den Stein wieder wegzuwälzen und alles nicht sehr glaubwürdig, wenn wir ehrlich sind. Aber Menschen glauben so die verrücktesten Dinge, wenn ihnen die Wahrheit nicht schmeckt. Die Tatsache ist, das Grab Jesu war leer. Alle haben es bezeugt. Die Freunde von Jesus, die Feinde von Jesus, die Soldaten, alle, die es gesucht haben. Das Grab war leer. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, dann wäre diese Predigt der Jünger von der Auferstehung an einem Tag vorbei gewesen. Dann hätten die Feinde Jesu den Leib Jesu präsentiert und es wäre vorbei gewesen. Die hätten sagen können, ach, die Jünger haben sich geirrt, guck mal, hier ist Jesus, und vorbei wäre es gewesen mit dem Christentum. Das Grab war leer. Was auffällig ist, ist auch, dass hier die Frauen die ersten waren, die es berichtet haben. Denn das Wort von Frauen galt damals leider nichts vor Gericht. Und das ist ein Beleg dafür eigentlich, dass diese Überlieferung wahr ist, weil wenn irgendein jüdischer Mann das erfunden hätte, der hätte die Geschichte nicht so geschrieben. Niemand hat so eine Geschichte erfunden, wo die Frauen es bezeugen und er den Frauen begegnet. Ich meine, selbst die Apostel haben den Frauen erstmal nicht geglaubt, haben das für irgendwie Geschwätz abgetan. Also eine erfundene Geschichte würde anders klingen. Und überhaupt diese Idee, wenn manche sagen, ja, die Jünger haben mit so einer erfundenen Geschichte von der Auferstehung Jesu ihre Trauerarbeit geleistet und das irgendwie ihr Trauma da verarbeitet, so ihr Wunschdenken, Jesus am Leben zu erhalten durch die Erfindung der Auferstehung, so eine neue Religion geschnitzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Denn wie ihr wisst, Trauerarbeit sieht anders aus. Das bedeutet letztendlich ein Abfinden mit dem Tod, mit dem Ende einer Person. Und so haben die Jünger auch darauf reagiert. Im Lukas-Evangelium die Geschichte von den zwei Jüngern, die unterwegs sind nach Emmaus. Sie haben gesagt, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Aber jetzt Hoffnung tot, alles aus, alles Debris. So waren die drauf, das ist Trauerarbeit. Und die hat selbst Gerüchte von der Auferstehung Jesu nicht gejuckt, die haben das nicht geglaubt. Die haben gleich die erste Gelegenheit früh morgens am Sonntagmorgen genutzt, um aus Jerusalem abzuhauen, weg, einfach weg von diesem schrecklichen Ort, wo ihre Hoffnung gekreuzigt worden ist. Juden haben geglaubt, verflucht ist der, der am Holz hängt, so steht es in der Tora. Und es passt nicht zum Messias. Und Lukas berichtet uns sehr ehrlich, sehr aufrichtig, wie die Jünger drauf waren. Es sind keine Heldengeschichten, die irgendjemand erfunden hat, sondern das ist echt. Und die Juden hatten auch überhaupt keinen Platz in ihrer Vorstellungswelt für einen auferstandenen Jesus. Wir wissen, die Sadduzäer haben überhaupt nicht geglaubt an die Auferstehung, weil die haben nur an die Tora, also die fünf Bücher Mose, geglaubt und da wird Auferstehung nicht erwähnt. Und die Pharisäer, die haben geglaubt an eine Auferstehung der Toten, aber irgendwann alle gemeinsam am Ende der Zeit. Also im jüdischen Gedankengut gab es überhaupt keine Vorstellung für einen Jesus, einen Menschen, der für sich alleine auferweckt wird. Also es ist völlig unglaubwürdig zu behaupten, die Apostel hätten diese Geschichte erfunden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann hätten sie eine ganz andere Story geschrieben. Und außerdem, was hätten sie denn für einen Vorteil gehabt von dieser Verkündigung des Auferstandenen? Keinen, eigentlich nur Nachteile. Sie hätten keine Position erlangen können, keinen Vorteil. Was hat ihnen die Verkündigung der Auferstehung gebracht? Gefängnis, Folter, Tod. Von den 11 Aposteln sind 10 als Märtyrer gestorben für das, was sie verkündigt haben. Apostel Johannes war der Einzige, der überlebt hat, aber der wurde gefoltert für seine Botschaft. Der Apostel Paulus hat alles verloren. Er hat alles gehabt davor und hat alles verloren, als er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Also es ist überhaupt nicht logisch, warum sollten die Jünger sowas erfinden? Hat ihnen gar nichts gebracht. Warum sollten die Jünger zum Pfingsttag nach Jerusalem zurückgehen und Jesus als den Auferstandenen predigen und Jesus anbeten als den Herrn und ihn loben jeden Tag zusammen im Tempel? Das hat ihnen nichts als Verfolgung und Ablehnung und Tod gebracht. Warum sollte jemand für eine Lüge sterben wollen, die er selber erfunden hat? Ich meine, viele Menschen sterben für Lügen, aber weil sie glauben, dass es wahr ist. Das kann man nachvollziehen, aber warum soll sich jemand foltern lassen und quälen lassen und hinrichten lassen für eine Lüge, die er selber erfunden hat? Was sollte die Motivation dafür sein? Und es kann auch gar nicht die Entstehung der Gemeinde erklären, die Veränderung der Apostel nach Pfingsten, die Veränderung von Saulus in Paulus und von vielen anderen. Also die Fakten, die deuten darauf hin, dass hier was ganz Radikales passiert ist mit den Jüngern, sowas wie eine Begegnung mit dem Auferstandenen zum Beispiel. Sonst hätten die nie so eine Geschichte erfunden. Also die Nachfolger Jesu bezeugen, dass Jesus auferstanden ist und dass er ihnen erschienen ist. Paulus schreibt von über 500 Brüdern, ich weiß nicht, ob da noch mehr Schwestern dabei waren, aber denen er auf einmal begegnet ist, erschienen ist in 1. Korinther 15. Und er sagt dort, die meisten von denen sind noch am Leben. Also wenn es mir nicht glaubt, dann geht doch hin und fragt sie. Augenzeugen sind am Leben, ist doch wunderbar. Kannst sie in den Zeugenstand rufen. Der Erste. Hey, wer war der, den da getroffen hat? Das war Jesus, den kenne ich, mit dem war ich unterwegs. Ja. Ist abgefahren, der war tot, jetzt lebt er wieder, aber ich meine, so ist es, ich bin ihm begegnet. Okay. Zweite, was ist passiert? Jesus ist mir begegnet. Okay. Dritte, vierte, 300., 500., also irgendwann, ich meine, Fall geschlossen, oder? Ich meine, jedes Gericht mit 500 Zeugen, die dasselbe bezeugen, würde sagen, ist klar. Es waren noch zu viele für irgendeine Wahnvorstellung. Und die Jünger, die berührten ihn, die aßen mit ihm, die redeten mit ihm, das war auch nicht irgendwie so eine Halluzination oder sowas. Wie gesagt, wenn es nur eine Einbildung der Jünger gewesen wäre, dann wären die Juden hingegangen und hätten den Leib Jesu präsentiert und gesagt, hey, hier ist er tot. Fertig. Also Faktum Nummer eins ist, Jesus war tot und er wurde begraben. Die Jünger bezeugen das, die jüdischen Quellen, die römischen Quellen, kein Zweifel. Und zweiter Fakt, das Grab war leer. Bestreitet auch niemand, nicht mal die Feinde von Jesus. Und drittens, viele Menschen sind ihm begegnet, dem leiblich auferstandenen Jesus. Und noch viel mehr sind ihm geistlich begegnet. Wir sind ihm begegnet. Ich weiß, Jesus hat mein Leben verändert. Das kann ich bezeugen. Und ich gebe zu, das ist eine wundersame Erfahrung, eine ungewöhnliche Erfahrung, dass ein Toter wieder lebendig ist und durch Wände geht und solche Dinge sichtbar wird, unsichtbar wird, Leuten begegnet, eine ungewöhnliche Erfahrung, aber die Fakten sind eigentlich nicht schwer festzustellen, oder? Nicht schwer festzustellen, er war tot und dann ist er wieder da. Also das ist ja ziemlich einfach nachzuprüfen. Also wie gesagt, ruft die Zeugen in den Zeugenstand. Und die Frage ist, welche Theorie erklärt es am besten? Und ich würde sagen, einfach die Wahrheit, die uns die Evangelien berichten, die sind glaubwürdig. Nur die Auferstehung Jesu kann die Veränderung der Jünger erklären, die Entstehung der Gemeinde Jesu. Das Einzige, was dagegen spricht eigentlich, ist, dass es eben ein Wunder ist. Weil wenn du Gott ablehnen willst und nicht an Wunder glauben willst, ja, dann hast du Schwierigkeiten damit, das ist schon klar. Aber vielleicht ist das auch nicht ganz so rational, dieses Vorurteil. Auf jeden Fall ist es eine Weltanschauungsfrage und keine Frage von Fakten, sondern einfach der Interpretation von Fakten, von Glauben eben. Jesus lebt. Und ich möchte heute zum Abschluss wieder, wie letztes Mal, auch fragen, na und? Jesus ist auferstanden, na und? Was hat die Auferstehung Jesu uns gebracht? Was für einen Unterschied macht es für uns? Keine abschließende Liste, sondern ein paar Dinge, die mir so auf die Schnelle gekommen sind. Also wieder nicht ausführlich, aber einfach so die Frage, okay, was hat uns das gebracht? Ja, erstens, die Auferstehung Jesus bezeugt uns, dass er der war, der behauptet hat zu sein. Ich gebe euch ein Zeichen, ich werde auferstehen. Jesus ist auferstanden. Das bestätigt uns das Leben von Jesus, wer Jesus ist, dass er wirklich unser Retter ist und unser Herr ist. Und es validiert das Kreuz. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das hat er bewiesen durch seine Auferstehung. Und deswegen können wir ihm vertrauen. Zweiter Punkt, im Römer 4, Vers 25 steht, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also wir sind gerecht gemacht vor Gott. Die Auferstehung bestätigt, Gott der Vater hat das Opfer Jesu für uns angenommen. Auferstehung versiegelt unsere Versöhnung mit Gott. Im Psalm 32 heißt es, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, wird im Neuen Testament zitiert. Drittens, durch die Auferstehung haben wir echte Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, die wir durch Glauben mit ihm verbunden sind. Er ist der Erstling der Entschlafenen, 1. Korinther 15. 2. Korinther 4, Vers 14, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Also wir haben eine echte Hoffnung auf eine Auferstehung. Jesus wird seine Herrlichkeit mit uns teilen in der Ewigkeit. Viertens, Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das heißt erstens, oder ich glaube fünftens, Jesus ist erhoben, hoch über jeden Namen, sodass sich dem Namen Jesu jedes Knie beugt, Philipper 2. Jeder wird sich beugen, jeder wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Also in seiner Auferstehung ist Jesus erhoben worden. Er ist der Sieger über die Sünde, über den Tod, über den Teufel und wir sind Sieger mit ihm. Wir sitzen mit ihm auf seinem Thron. Heißt es an einer anderen Stelle. Und sechstens sehen wir hier, Jesus ist ein Anwalt vor dem Vater. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind freigesprochen. Der Teufel, der Verkläger, der Brüder hat keinen Job mehr im Himmel vom Vater. Er ist rausgekickt. Verkläger der Brüder ist entwaffnet. Also die Auferstehung hat uns Sieg gebracht. Und ich denke, das ist auch was Wichtiges, dass wir das sehen. Die Auferstehung ist nicht nur was, was ewige Auswirkungen irgendwann mal für uns hat, sondern ganz irdische für hier und jetzt. Siebter Punkt im Römer 6, Kapitel 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus dem Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also ein neues, ein siegreiches Leben leben. Wir sind Überwinder im Hier und Jetzt. Wir können dann anders leben als vor unserer Bekehrung aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können die Sünde und die Selbstsucht und die Gesetzlichkeit und alles, was tot ist und alles, was stinkt ist, was stinkt in unserem Leben, überwinden. Durch die Kraft der Auferstehung, mit der er in unserem Wirken ist. Epheser Kapitel 2, glaube ich, oder 3, gell? Selben Kraft, mit der er in unserem Wirken ist, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Achtens haben wir eine neue Ausrichtung. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, zur Rechten Gottes. Also nimmer das Irdische, das Weltliche, sondern wir haben eine neue Ausrichtung, eine neue Vision. Sucht, was droben ist. Neunter Punkt, wir sind nie mehr allein. Er ist immer bei uns, schon im Hier und Jetzt. Im letzten Vers hier, den wir nächste Woche lesen werden, wird Jesus sagen, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Er ist bei uns, wir können Gemeinschaft haben mit ihm. Und zehnter Punkt, letzter Punkt, wahrscheinlich fallen euch noch mehr ein, aber 10 Punkte von mir heute. Jesus will uns gebrauchen. Durch die Auferstehung wurde Jesus unser Haupt und die Gemeinde Jesu wurde sein Leib hier in dieser Welt, der Leib Christi. Jesus hat die Beengung seines irdischen Leibes verlassen, um sich uns anzuziehen, um in uns und durch uns zu wirken. Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, schon hier und jetzt. Also glücklich ist der Mensch, der erlöst ist, der bewohnt ist, der belebt ist von unserem auferstandenen, lebendigen Herrn. Amen. Lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns ein perfektes Leben gelebt hast, das wir nicht leben können, dass du für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist und dass du den Tod überwunden hast und für uns auferstanden bist, so dass wir ein neues Leben haben können mit dir aus deiner Kraft, dein Auferstehungsleben schon hier und jetzt und in Herrlichkeit dann in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass du so viel für uns erkauft hast. Und Herr, weil du das für uns ermöglicht hast und weil du für uns auferstanden bist, wollen wir auch für dich leben. Was sonst sollten wir tun? Und so bitte ich dich, Herr, füll uns mit deinem Geist, Herr, füll uns mit deiner Kraft, Herr, dass wir dir Ehre bringen und dich anbeten und dir nachfolgen, wie die Apostel, wie diese Frauen, die dir begegnet sind. Und erfüll uns mit der Freude an unserer Errettung. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Herr mit der Freude an seiner Auferstehung und mit seiner Kraft und mit seiner Nähe. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Amen.